Ja, zunächst den herzlichen Gruß von unserer Gemeinde in Elsnitz. Das sieht ähnlich aus wie hier, bloß kleiner. Und wir sind im Moment auch gar nicht so traurig darüber, dass wir eine sehr klein gewordene Gemeinde sind. Bei uns sind die Regeln ganz einfach. Es kann kommen, wer will. Wir haben Platz, auch schön weit auseinandergestellt. Nur muss jeder seine Maske mitbringen. Wer sie vergessen hat, der kann sie bei uns bekommen. Und wir haben auch bloß eine Stunde, immer im Wechsel, sonntags ein Predigtgottesdienst und am nächsten Sonntag dann Kurzpredigt mit Abendmahl. Und das werden wir wahrscheinlich auch so beibehalten. Da ich in Elsnitz öfters mal dran bin, habe ich in den letzten, ja, inzwischen sind es schon Monate, eine Predigtserie über den Kolosserbrief gehalten. Das hat manchmal einen gewissen Sinn, dass man so auch über Zusammenhänge sprechen kann. Der Kolosserbrief, das ist ja wie so ein kleiner, kompakter Römerbrief, wo Paulus auch eine Gedankenvielfalt entwickelt und zum Punkt kommt. Um sich da hineinzudenken, ist es wahrscheinlich gut, wenn man sich erstmal so ein bisschen bewusst macht, wo liegt denn die Stadt Kolosse? Die liegt in einer Metropolregion im Westen der heutigen Türkei, also damals Kleinasien. Ganz im Westen die Großstadt Ephesus, ganz im Osten die Großstadt Antiochia und dazwischen mehrere kleinere, mittelgroße Städte, wo wir viele Namen kennen. Philadelphia, Laodicea, Sardis, Thyatira, die gehörten alle dazu. Eine wirkliche Metropolregion. Es gibt gute Quellen aus dieser Gegend und von diesen Quellen wissen wir, dass in dieser Metropolregion etwa 9000 männliche, erwachsene Juden lebten. Das weiß man daher. Jeder männliche Jude musste ja einen halben Schekel als Tempelsteuer jährlich zahlen. Und es gibt eine Quelle, und da wird berichtet, dass dort 4500 Schekel eingesammelt wurden. Das braucht man bloß mal zwei nehmen. Und dann weiß man, dort leben also 9000 erwachsene Juden. Das hat natürlich auch die Gemeinden dort geprägt, weil viele Judenchristen dazugehörten. Die Gemeinde in Kolosse hat ein Problem gehabt. Man kann das beschreiben. Wie kann ich näher zu Christus kommen? Wie kann Gott mehr in meinem Leben zum Ausdruck kommen? Wie kann ich in meinem Leben einen Zustand erreichen, der mich ganz oder wenigstens mehr mit Gott verbindet? Auch heute gibt es besonders unter jungen Leuten durchaus solche Fragen. Das waren Kolosse zentrale Fragen. Und sie haben Antworten darauf gefunden. Zunächst aus der Gruppe der Juden, Christen. 1500 Jahre Gesetz. Sie standen immer vor der Frage, wie erreiche ich das Reich Gottes? Das war die zentrale Frage der Juden. Wie erreiche ich das Reich Gottes? Wie kann ich dahin kommen? Antwort, durch das Halten des Gesetzes. Nun wusste natürlich jeder Jude, dass er das nicht kann. Das wussten die damals auch schon so wie wir heute. Also spielten die guten Taten, die guten Werke die zentrale Rolle. Und die drei Säulen des Judentums damals waren Fasten, Gebet, Almosen. Das, was der Herr in der Bergpredigt aufnimmt. Das heißt, das Denken, das dahinter steht, ist, wenn ich schon das Gesetz nicht an jedem Punkt halten kann und aus dem Grunde verurteilt werden müsste, dann liegt auf der anderen Seite der Waagschale meine guten Werke. Ich muss mich also anstrengen und bemühen, viel Almosen zu geben. Viele regelmäßige Gebete zu halten, meine Gebetsquasten breit zu machen und Almosen, Gebete, Fasten und viel zu fasten. Im Alten Testament war bloß ein Tag im Jahr, im großen Versöhnungstag, das Fasten vorgeschrieben. Die Pharisäer zur Zeit Jesu haben dreimal in der Woche draus gemacht, 2 bis 3 Mal in der Woche. Dieses Denken haben Judenchristen in die Gemeinde mitgebracht. Ich muss mich anstrengen, ein guter Christ zu sein. Dann komme ich in das Reich Gottes. Auf der anderen Seite die wohl größere Gruppe der Heidenchristen. Die standen auch vor der Frage, wie kann ich in das Reich Gottes kommen? Wie schaffe ich das? Sie kamen von dem Hintergrund her, ich muss viele, viele Götter besänftigen und zufrieden stimmen, damit es mir gut geht. Und hoffentlich vergesse ich keinen Gott. Und hoffentlich tue ich genug, dass der Gott mit mir zufrieden ist. Das war das Denken, das sie mitgebracht haben. Und sie waren völlig eins in dem Gedanken, ich muss mich anstrengen, ein guter Christ zu sein. Es kommt auf meine Leistung an. Ich muss mich bemühen, ein guter Christ zu sein. Dann habe ich die Chance, in den Himmel zu kommen, in das Reich Gottes zu kommen. Und wenn man mit Menschen heute in den Gemeinden spricht, ist auch heute der Gedanke gar nicht so fremd. Ich muss mich bemühen, ein guter Christ zu sein. Dieses Problem kommt zu Paulus. Paulus sitzt im Gefängnis, wir wissen nicht genau wo. Es könnte auch ein Hausarrest gewesen sein. Und er hört dieses Problem von den Kolossern, der kolossäischen Gemeinde. Und sie haben die Regel gefunden, wir müssen das mosaische Gesetz halten. Wir müssen uns beschneiden, auch als Heidenchristen beschneiden lassen. Wir müssen fasten und die Tage halten, die Sabbate und die vorgeschriebenen Feiertage. Und die Heidenchristen brachten noch mehr hinein. Wir brauchen Visionen. Wir brauchen transzendente Erlebnisse, um den Gott begegnen zu können. Und ich denke, wir können uns vorstellen, als das zu Paulus kam, war er entsetzt. Wie kann man Evangelium so falsch verstehen? Und er schreibt den Kolosserbrief, um dieses Problem zu klären. Und Paulus macht das nicht, indem er sagt, wie könnt ihr nur und wie kommt ihr auf solche dummen Gedanken und so ist es nicht und ihr müsst ganz anders. Das macht Paulus nicht. Sondern Paulus beginnt, und er verwendet das gesamte erste Kapitel darauf, Jesus Christus den Kolossern vor Augen zu malen regelrecht. Der Kolosserbrief ist der Paulusbrief, in der Jesus Christus am erhabensten, am schönsten, am intensivsten darstellt, aufgrund dieses Problems. Paulus redet nicht gegen die Kolosser, sondern er redet für Jesus Christus. Er malt ihnen Jesus Christus vor Augen. Er beginnt in Kapitel 1, ich lese die Verse 12 bis 14. Der Vater, Gott der Vater, hat euch fähig gemacht zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Der Vater hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Das ist das Werk, das rettende Werk des Vaters. Und in ihm, in Jesus Christus, haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Damit beginnt Paulus das Problem zu klären, indem er auf diese einzigartige Tat Gottes hinweist. Der Vater hat gerettet durch seinen Sohn Jesus Christus. Und dann beschreibt er Jesus Christus. Und die Beschreibung kennen wir alle in dem sogenannten Christuslied oder Christushymnus. Wir lesen das ja öfters zur Anbetungsstunde. Ich zähle das jetzt nur mal aus Stichworten auf. Das Ebenbild Jesus Christus, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Also derjenige, der an seinen Wesen Gott widerstrahlt, ja, wie der Mond das Licht der Sonne widerstrahlt, so kann man an Jesus Christus widerstrahlend das Wesen Gottes erkennen. der Erstgeborene über alles Geschaffene. Alles ist durch ihn geschaffen. Jesus Christus ist der Schöpfer. Alles ist durch ihn geschaffen und für ihn geschaffen worden. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, der sozusagen der Prototyp, aufgrund dessen man weiß, dass Menschen aus den Toten auferstehen werden. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Man braucht nicht 10.000 Götter, sondern in ihm allein wohnt die ganze Fülle Gottes. Er hat durch das Blut seines Kreuzes alles mit Gott versöhnt. Und diesen langen Gedankenkreis schließt Paulus mit zwei Sätzen. Die sind so stark, dass man auch heute noch, das geht mir, selbst wenn ich jetzt darüber spreche, immer noch so, dass man da fast fassungslos davor steht. Wer die Bibel mit hat oder auch nachlesen möchte, zu Hause, die Verse 22 und 23 im Kapitel 1. Da sagt Paulus zu den Adressaten, zu den Kolossern: Du bist heilig, du kannst nicht mehr heiliger werden. Das ist das Werk von Jesus Christus. Das ist nicht dein Werk. Es ist das Werk von Jesus Christus. Er hat dich heilig gemacht, ganz und gar. Du kannst nicht heiliger werden. Du bist makellos vor Gott, tadellos, makellos vor Gott. Das heißt, ohne jeden Hauch von Sünde. Das ist makellos. Paulus sagt damit: In Jesus Christus ist dir jede Art von Sünde vergeben. Alle deine Sünden der Vergangenheit, alle deine Sünden der Gegenwart, selbst alle deine Sünden der Zukunft. Alles das ist dir in Jesus Christus vergeben. Du bist völlig makellos. Und dort setzt er noch einen drauf: Du bist völlig unschuldig, unsträflich, unschuldig. Wenn du ins Gottesgericht kommst, und du wirst in Gottesgericht kommen, und das Urteil wird schuldig lauten, weil du schuldig bist, dann wird nicht mehr deine Schuld zählen, sondern in Jesus Christus bist du völlig unschuldig geworden. Nicht ein Hauch von Sünde ist mehr bei dir. Völlig unschuldig. Das beendet Paulus mit dem Satz: Sofern du im Glauben mit Jesus Christus fest verbunden bist. Das ist der Punkt. Du bist nicht unschuldig und heilig und makellos, weil du dich so sehr anstrengst, ein guter Christ zu sein. Wenn du dich anstrengst, ein guter Christ zu sein, ein guter Jude zu sein, ein guter Heidenchrist zu sein, wirst du immer nur eins feststellen: Du wirst es nicht schaffen. Du wirst immer wieder deine Schuld erkennen, wie Paulus das in mehreren Kapiteln besonders stark in Römer 7 darstellt. Durch das Gesetz, durch das mosaische Gesetz ist damit gemeint, kannst du nur eins feststellen: Du bist Sünder. Sofern du im Glauben mit Jesus Christus fest verbunden bist, bist du heilig und makellos und unschuldig. Mit anderen Worten, Paulus schließt also dieses Bild, das er hier gemalt hat, mit dem Gedanken: Es kommt nicht darauf an, dass du dich so sehr anstrengst. Es kommt auf deine Beziehung zu Jesus Christus an. Das ist der entscheidende Punkt. Paulus nimmt jetzt die Frage auf, aber von den Kolossern, die Frage steht nicht im Text, aber im Hintergrund kann man sie empfinden: Aber Paulus, wie kann denn das so einfach sein? Das kann doch nicht sein, dass wir uns im Leben überhaupt nicht mehr bemühen müssen. Das würde ja bedeuten, dass wir einfach drauf losleben können, weil uns kann ja nichts mehr passieren. Wir sind unschuldig, wir sind makellos, wir sind heilig, ist doch alles gelaufen. Wir können uns auf den sogenannten Halleluja-Sofa zurückflätzen und einfach darauf warten, dass wir irgendwann bei Gott sind. Dann sagt Paulus, Moment, jetzt zeige ich euch, wie Nachfolge aussieht. Nicht so, wie ihr euch das ausgedacht habt. Wir als Menschen sind nicht in der Lage, uns Nachfolge nach unseren Gutdünken zurechtzubasteln. Paulus verwendet jetzt fast das gesamte Kapitel 3, fast das gesamte Kapitel 2, das gesamte Kapitel 3 und noch die ersten Verse in Kapitel 4 darauf, den Kolossern zu zeigen, wie Nachfolge im Sinne Gottes aussieht. Und ich möchte uns das zeigen mit den Einleitungsversen. Wir können jetzt nicht alle 2,5 Kapitel lesen. Aber die Einleitungsverse, das ist in Kapitel 2, der Vers 6 und 7, diese Einleitungsverse sind wie eine Überschrift. Sie legen die Grundlage. Und schon von dort her kann man sehen, was nach dem Verständnis von Paulus christusgemäße Nachfolge ist. Ich lese uns die beiden Verse. Wie ihr nun den Christus, Jesus, den Herrn empfangen habt, so wandelt, so lebt in ihm. So lebt in ihm. Ja, das ist die Satzaussage. Wie ihr den Christus empfangen habt, so lebt in ihm. Gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Das ist der typische Schreibstil von Paulus. Sprache hat sich geändert. Wir empfinden das heute etwas umständlich. Damals war das sicherlich normal. Wenn man das grammatisch sieht, ist das ein Hauptsatz mit 4 Partizipialsätzen. Klingt kompliziert. Ein Partizipialsatz ist ein Nebensatz ohne eigene Bedeutung, sondern der richtet sich sozusagen wie ein Scheinwerfer auf den Hauptsatz und erläutert diesen. Das wird uns gleich klar werden. Die erste Satzverbindung ist die, in Jesus Christus leben heißt in ihm gewurzelt sein. Paulus nimmt also hier ein Bild aus der Landwirtschaft. Die landwirtschaftlich geprägten Menschen damals verstanden das sofort und konnten sich das bildlich vorstellen. Gewurzelt sein in Jesus Christus. Wir haben ein kleines Grundstück und ich bin Rosenliebhaber. Wir haben den kleinen Grundstück ungefähr 20 Rosen verschiedener Art. Und Rosen sind schon eine besondere Pflanze. Es ist nicht nur des Deutschen liebste Schnitzblume, die gerade auch zum Muttertag heute vielleicht von den einen oder anderen weitergegeben wird, sondern die Rose ist in dem Sinne auch was Besonderes, dass sie verhältnismäßig wenig Wasser braucht. Sie ist ein Tiefwurzler. Alte Rosen können bis zu 30 Meter tief ihre Wurzeln in den Boden hineinstrecken. Und über die letzten Trockenjahre, die wir hatten, haben unsere Rosen, die haben das gut überstanden und haben reich geblüht. Und dieses Jahr im Frühjahr dachte ich, ich sehe nicht richtig. Wir haben mehrere Bodendeckerrosen, mehrere Buschrosen und eine richtig schöne große Strauchrose, die bis 3 Meter hoch wird. Und jetzt, sie ist so 3, 4, 5 Jahre alt, ist sie schon 1,50 Meter gewesen. Das heißt, sie hat richtig starke, tiefe Wurzeln. Noch keine 30 Meter, aber richtig tief. Völlig vertrocknet. Sie schlägt aus, sie ist noch nicht tot. Aber ich musste sie bis zum Boden wegschneiden, weil alles verdorrt gewesen ist. Wir dürfen dieses Bild jetzt nicht pressen. Eine Pflanze kann nicht entscheiden, in welchem Boden sie steckt. Eine Pflanze weiß auch nicht, ob sie Flachwurzler ist oder Tiefwurzler ist. Das würde jetzt in dem Bild zu weit gehen. Aber wir können entscheiden, aus welchem Boden wir unsere Kraftquelle schöpfen. Was ist die Grundlage unseres Lebens? Woraus beziehen wir unsere Kraft? Auch bei 50 Jahren Ehe und bei all dem, wir haben noch keine 50, ich muss mal meine Frau fragen und rechnen, aber viel ist nicht mehr bis dahin. Das sind manche Stürme. Und auch junge Leute haben auch Stürme. Die sind nicht besser dran als Ältere. Woraus schöpfen wir unsere Kraft? Was ist unsere Quelle? Das können wir sehr wohl beeinflussen. Und das ist das Erste, was Paulus hier sagt. Es geht nicht darum, ihr lieben Kolosser, ihr lieben Chemnitzer, dass ihr euch so enorm anstrengt, ein guter Christ zu sein, sondern es geht zuerst darum, dass die Kraftquelle eures Lebens, die Wurzeln eures Lebens, dort, wo der Saft herausgezogen wird, um das Leben der Pflanze zu ernähren, dass diese Wurzel in Jesus Christus steckt und fest mit ihm verbunden ist. Dann bringt er ein zweites Bild. Lebt mit ihm, indem ihr auferbaut seid auf ihm. Das ist wieder ein Bild aus dem Bauwesen. Wir alle wohnen ja in Häusern, die Kolosser damals auch. Und das weiß jeder, das Fundament ist entscheidend. Wir Elsnitzer kommen ja aus einer Bergbaugegend. Und als der Schacht Ende des 19. Jahrhunderts war, als der Schacht dann seine Erweiterung bekam, wurde ja Elsnitz durchlöchert wie so ein Schweizer Käse. Und da gibt es eine Straße, in der Straße bin ich auch geboren, die untere Hauptstraße. Wer also weiß, wissen sollte, wo ich wohne, das ist die nächste Parallelstraße nach unten. Da stehen die alten Schachthäuser, so nennen wir die Elsnitzer. Das sind alles dreistöckige Häuser, damit viele Leute untergebracht werden. Die stehen alle schief. Da sind manche Häuser in Elsnitz, sind bis zu 20 Meter abgerutscht. Aufgrund des Zerschlagens der Stollen. Die stehen aber immer noch. Das Fundament hat gehalten. Als ich Kind war, gab es ein Haus, das musste mit Betonpfeilern abgestützt werden. So schief war das schon. Inzwischen weggerissen. Ein anderes Haus, das hatte in der Hausflur einen Riss von 10 Zentimeter gehabt. Stand aber immer noch, da wohnten Leute drin, das war voll besetzt. Da gab es mehrere Häuser auf dieser Straße, die so waren. Auch wo ich aufgewachsen bin, das Haus, da mussten wir jede Tür festhalten, sonst wäre die geschlagen. Da war auf einen Meter, war ein Zentimeter Gefälle. Also wenn ein Zimmer 4 Meter lang ist, hat es 4 Zentimeter Gefälle. War ein interessantes Möbel zu stellen. Aber die Häuser hielten alle. Das Fundament war gut. Und auf der Straße sind jetzt 20, 30 Häuser stehen dort mindestens. Vielleicht sogar sind es 50, weiß ich nicht genau. 3, 4 Häuser sind weggerissen. Alles andere steht. Schön schief, aber steht. Das Fundament ist entscheidend. Was ist das Fundament unseres Lebens? Ist es unser ach so guter Menschenverstand? Ist das unsere Lebenserfahrung? Ist das unsere politische, gesellschaftliche Bildung? Sind es die Medien, die uns erklären, wie wir leben müssen? Oder ist wirklich Jesus Christus unser Fundament, auf dem unser Leben aufgebaut ist? Wenn das Fundament gut ist, dann kann es ruhig mal einen Sturm geben. Das Haus steht. Dann kommt das dritte Bild. In Jesus Christus leben, wie ihr in ihm gelehrt worden seid. Oder vollständiger, gefestigt im Glauben, wie ihr in ihm gelehrt worden seid. Gute biblische Lehre ist entscheidend für eine gute Wurzel und auch für ein gutes Fundament. Gute biblische Lehre ist nicht willkürlich, ist nicht das Hobby von ein paar, die immer wieder hier stehen und etwas zu sagen meinen zu haben. Gute biblische Lehre ist lebensnotwendig für eine Gemeinde und für ein persönliches Leben. Mir sind immer wieder Menschen begegnet, die tatsächlich versucht haben, sich ihr Christusbild selber zurechtzubasteln. Tragisches Leben teilweise. Oftmals mit einer Ehescheidung verbunden, die dann mitunter sogar christlich begründet wird, dass die notwendig ist. Und man findet Bibelstellen darüber, die das begründen. Man kann sich die Haare raufen, wenn man noch welche hat und sowas hört. Gute biblische Lehre ist lebensentscheidend, damit die Wurzel und das Feste und das Fundament wirklich gut sind. Und jetzt kommt das letzte Bild, und das ist überraschend. Diesen Gedanken benutzt Paulus auch tatsächlich nur im Kolosserbrief, zumindest so umfangreich. Und bevor ich den lese und betone, nochmal, dass wir uns darüber bewusst sind, Paulus sitzt im Gefängnis. Und man weiß bis heute nicht genau, ist es in Rom oder in Ephesus oder in Caesarea. Vieles spricht für Caesarea. Und man weiß bis heute nicht, ist er im Hausarrest, geht es ihm also verhältnismäßig gut, oder ist er tatsächlich in einem unterirdischen Verlies, kann nur besucht werden und hat halt die Möglichkeit zu schreiben, zumindest zu diktieren. Spaß macht das Leben an jedem Falle nicht. Paulus ist gefangen, er spricht selbst von Ketten. Und dann schreibt er, lebt in ihm, indem ihr überreich seid an Danksagung. Überreich seid in Danksagung. Und das meint er als Lebenshaltung. Nicht bloß mal ein Dankeschön, wenn man was geschenkt bekommen hat, zu welchem Anlass auch immer. Da macht es schon die Höflichkeit in unserem Leben aus, dass wir zumindest nicht einfach darüber hinweggehen, sondern Danke sagen. Sondern Danksagung als Lebenshaltung. Eine Lebenshaltung ist unabhängig der äußeren Umstände. Natürlich ist kein vernünftiger Mensch furchtbar dankbar für die Pandemie jetzt. Obwohl sie an manchen Stellen durchaus auch positiv wirkt, ja, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Es geht nicht darum, dass ich dankbar bin für meinen Autounfall. Es geht nicht darum, dass ich dankbar bin für meine Krebserkrankung. Also ich habe die nicht, ich sage das als Beispiel. Sondern Dankbarkeit als Lebenshaltung, die übt man nicht ein, wenn das Gebäude erschüttert wird. Sondern Dankbarkeit als Lebenshaltung übt man ein in guten Tagen. Und das Überraschende im Kolosserbrief ist, dass Paulus in diesem kurzen Brief von nur vier Kapiteln fünfmal auf Dankbarkeit eingeht und die Kolosser dazu auffordert. Damit möchte ich abrunden und uns diese fünf Stellen zeigen. Die erste Stelle hatten wir schon gelesen, im Kapitel 1, Vers 12. Dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat. Der Vater hat euch fähig gemacht. Es geht ganz von Gott aus. Nicht das Geringste haben wir dazu getan. Es geht ganz von Gott aus, dass wir im Glauben sein dürfen, dass wir errettet sein dürfen. Die zweite Stelle ist die Stelle jetzt hier in Kolosser 2, Vers 7. Seid überreich in Danksagung. Seid nicht einfach nur dankbar in eurem Leben. Seid über die Maßen dankbar. Die dritte ist in Kapitel 3, Vers 15. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib, und seid dankbar. Friede und Dankbarkeit hat einen Zusammenhang. Wir haben ja untereinander als Gemeinden Kontakt und telefonieren immer wieder mal untereinander mit den Einzelnen. Und in Elsnitz haben wir seit ein paar Jahren als Gemeindeleitungen der unterschiedlichen Gemeinden, die wir in Elsnitz sind, Kirche, Landeskirchliche Gemeinschaft und so weiter, wir treffen uns einmal im Monat zum Gebet. Eine sehr, sehr bereichernde Sache. Und wir reden natürlich dann bei den Telefonaten und auch bei der Gebetsgemeinschaft über die aktuellen Probleme. Und das ist schon zurzeit auch in unseren Gemeinden teilweise oder in den christlichen Gemeinden überhaupt ein gewisses Problem der beiden Gruppen. Ich werte das überhaupt nicht. Die eine Gruppe, die sich vielleicht ein bisschen ängstlich ist, zumindest sorgfältig ist, und tatsächlich nach den Pandemiegesetzen sorgfältig leben will, sich um den Impftermin kümmert, die Maske regelmäßig aufsetzt, Kontakte vermeidet, für Hygiene sorgt und so weiter. Und die andere Gruppe, die es auch in unseren Gemeinden gibt, die sagen alles Quatsch, die sich auch weigern, eine Maske aufzusetzen, die man zu den Impfgegnern rechnen kann, die das auch selber von sich sagen. Es ist eine gewisse Zerreißprobe in den Gemeinden. Das ist nichts Unnormales. Das ist auch nicht unbedingt was Schädliches. Das ist nicht schlimm, wenn man unterschiedlicher Meinung ist, wenn man sich gegenseitig respektiert. Das ist auch nicht unterschiedlich schlimm, wenn man Bibel unterschiedlich auslegt. Erkenntnis ist immer Stückwerk. Wenn man sich gegenseitig respektiert und nicht meint, dass nur er selber man immer nur Recht hat. Friede, das Bewusste in Frieden leben wollen mit Bruder und Schwester und mit Menschen, denen ich begegne, Frieden leben wollen, das hat etwas damit zu tun, Dankbarkeit als Lebenshaltung. Ein dankbarer Mensch wird immer auch ein friedlicher Mensch sein, zumindestens in der großen Breite seines Lebens. Vers 17, alles, was ihr tut im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Ich kann mich erinnern, das war, denke ich, so in den 80er Jahren, da gab es eine Jugendbewegung. Da waren das vor allen Dingen die Mädchen, die so mehr fürs Schmücken sind. Die hatten dann an der Hand so ein gestricktes oder gehäkeltes, ich kenne mich da nicht so aus, Armband. Und da standen vier Initialen drauf, aus dem Englischen heraus. Was würde Jesus tun? Ja, das in vier Buchstaben war eingesteckt und das haben sie um die Hand gehabt, jeden Tag. Und kamen damit ganz stolz auch in der Jugendstunde. Ich fand es toll. Was gibt's denn Besseres, als dass man sich jeden Tag immer wieder bewusst daran erinnert? Ich hoffe auch, dass es die meisten von Ihnen damals zumindest getan haben. Aber Jugendliche leben oftmals ganz hingegeben und können alten, im Glauben alt gewordenen dadurch manchmal ein Vorbild sein. Es ist gut, wenn man sich das immer wieder vor Augen hält. Was würde Jesus tun? Jetzt an meiner Stelle. Und es ist tatsächlich ein Filter für unsere Handlungen. Wir stehen ja immer wieder vor Entscheidungen in unserem Leben. Ob das im Straßenverkehr ist, ob ich bereit bin, auch nachts um 12 die Geschwindigkeit einzuhalten oder ob ich mir meine eigene Straßenverkehrsordnung zurechtbastle, wozu ich manchmal mein Leben geneigt habe, muss ich zugeben. Oder auch anderes. Wir stehen immer wieder vor Entscheidungen in unserem Leben. Was würde Jesus tun? Der Filter, alles, was du jetzt entscheidest, alles, was du in dem Begriff bist, jetzt zu tun, bist du in der Lage, dafür Gott Danke zu sagen? Oder ist es etwas, was mit Gott nicht übereinstimmt? Und das Letzte, Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Ich fasse noch ganz kurz zusammen. Das Problem der Kolosser ist gewesen, sie wollten Gott nachfolgen. Das war ihnen ein ganz hohes Anliegen. Und sie haben sich sehr angestrengt dafür. Und sie meinten, dass sie mit dieser Anstrengung, mit dieser asketischen Hingabe, mit diesem asketischen Lebensstil, dass sie das bei Gott erreichen. Und da sagt Paulus zu ihnen, falscher Weg. Mit deiner Anstrengung erreichst du überhaupt nichts. Wenn du Gott nachfolgen willst, wenn du mit Jesus leben willst, dann geht es nur in der Beziehung mit ihm. Wenn du dich selber anstrengen willst, dann lebst du so in dem Denken, zur Bekehrung habe ich Gott gebraucht, aber dann hat Gott Feierabend, dann bin ich dran und muss mich anstrengen, bis ich im Himmel bin. Falsch. Mit der Bekehrung geht's erst los. Mit der Bekehrung stehst du auf der Ziellinie. Du musst dich nicht bemühen, irgendwo hinzukommen. Du bist schon dort. Du kannst nicht mehr heiliger werden. Du kannst nicht mehr unschuldiger werden. Du kannst nicht mehr makelloser werden. Du stehst auf der Ziellinie. Aber dein weiteres Leben, wenn es gelingen soll, dein weiteres Leben muss in der Beziehung, darf in der Beziehung mit Jesus Christus sein. Ich in ihm und er in mir. Oder wie der Herr selbst in Johannes 15 sagt, im Beispiel von der Weinrebe, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich ist jede Anstrengung sinnlos. Aber mit mir, wenn ihr mit mir lebt in eurem Leben, wenn ihr in mir tief gewurzelt seid, wenn ihr auf mir fest gegründet seid, wenn ihr mein Wort als die Richtschnur eures Lebens anseht und wenn ihr über die Maßen dankbar seid, und wir haben allen Grund zur Dankbarkeit durch all das, was Gott uns geschenkt hat, dann werde ich euch freudig in meinem Reich empfangen und werde ewig mit euch in meiner Herrlichkeit zusammen sein. Ich freue mich auf euch, so könnte man hier tatsächlich sagen, anstelle von Jesus Christus. Ich freue mich auf euch, mit euch eine Ewigkeit lang zusammen zu sein. Und ich will euch jeden Tag helfen, dass ihr das auch wirklich erreicht. Es gilt, bleibt in der Beziehung zu mir.